sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Ich bin ganz kleinlaut heute, aber...
Ja, das musst du nicht sein. Das musst du nicht sein. Wir reden heute über Schreibgeräte und wir reden auch ein bisschen über Aberglauben. Und wir haben letzte Woche schon über Schreibgeräte geredet und du
über
hast über Arbeitsgeräte geredet. Und du hast noch, bevor wir losgelegt haben, gesagt: Oh, ich habe meinen gelben Block nicht dabei. Ich habe mir jetzt Notizen für die Folge gemacht auf simplen weißen Blättern. Das kann nicht gut gehen. Und es ist nicht gut gegangen, denn die Aufnahme hat nicht funktioniert.
Meine Aufnahme ist abgestürzt und weil ich das Aufnahmefenster in den Hintergrund gebracht hatte, weil ich da ein Antlitz sehen wollte, unbefenstert, habe ich es nicht gemerkt. Und wir haben 4 Stunden gesprochen und es hat nichts ist hängen geblieben bei mir.
Es liegt vielleicht auch an meinem flächigen Gesicht.
Wow, und ich habe zum ersten Mal gehustet im Podcast, ich weiß auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Es liegt einfach daran, dass, und das ist ja schon so ein bisschen ein Thema, es liegt daran, dass dieses Programm offenbar nicht so, QuickTime funktioniert irgendwie mit der allerneuesten Version des Betriebssystems, bla bla bla, nicht so richtig gut. Man weiß nicht genau warum. Ich verlasse mich dann drauf, dass es vielleicht doch geht oder und nicht. Und mir ist auch tatsächlich eine Sache, also dieses Gefühl, als wir dann fertig waren, nach genau einer Stunde, glaube ich, und die Aufnahme nicht da war, ich habe dann erst danach drüber nachgedacht, wir reden jetzt heute nochmal über Arbeitsgerät, aber dieses ganz, ganz spezifische Gefühl, wenn man am Computer was gearbeitet hat und es ist dann nicht da.
Ja, das ist schrecklich.
Genau, und darüber haben wir gar nicht letztes Mal gesprochen, über dieses Grauenvolle, was einem natürlich, also ich habe auch schon Sachen auf Papier verloren, davon erzähle ich auch gleich nochmal, Arbeitsgerät verloren, aber hast du richtig schreckliche Computerabsturzerlebnisse auch gehabt? Weil ich habe das zweimal gehabt, dass mir wirklich, also einmal ist mir der Computer kaputt gegangen, als ich mit Stefan Bartels zum Schreiben gefahren bin nach Blåvand an der dänischen Nordseeküste in einem November, in dem man auch wirklich nichts anderes da tun konnte, als zu schreiben. Und am ersten Abend ist einfach mein Rechner kaputt gegangen und auch nicht mehr angegangen. Und wir haben dann da wirklich, also wir waren da eine Woche und ich habe dann angefangen mit der Hand irgendwelche Sachen zu schreiben, die danach wirklich komplett unbrauchbar waren und habe ansonsten auf der damals neuen PlayStation Portable GTA 3 gespielt. Und ich habe einmal, als ich mein zweites Buch geschrieben habe, Das Leben ist nur eine Phase, ist der Rechner davor, lustigerweise auch in Dänemark, habe ich den aufgeklappt und habe das gesamte Manuskript, da kamen noch die Korrekturen von der Lektorin auf Papier, und das weißt du genau wie bei dir, jetzt im September, und habe das alles händisch eingearbeitet und danach ist die komplette Festplatte kaputt gegangen und alles auf der Festplatte war verloren und man schreibt ja dann auch nochmal so 2, 3 andere Sätze oder man denkt plötzlich so, hier fehlt vielleicht was. Ja, und das war wirklich auch, also dieses Gefühl, dass einem wirklich dieses buchstäbliche, das Herz rutscht einem in die Hose, das hatte ich am Freitag auch.
Ja, und da wird einem klar, wie buchstäblich sich das tatsächlich so anfühlt, dass einem irgendwas ganz tief nach unten rutscht. Nee, aber dass mir richtig was verloren gegangen ist, nicht, aber bei den letzten beiden, ich kann mich daran erinnern, dass ich zweimal mit einem Computer, der schon wirklich auf dem letzten Loch pfiff und auch hier pfiff wörtlich zu verstehen, also Geräusche machte, die klar machten, dass das Ding wirklich kurz vorm Abnäppeln ist. Auch auf den letzten Metern von irgendeinem Projekt war, das dringend fertig werden musste und überhaupt kein Geld hatte, um mir jetzt noch schnell irgendwie einen neuen Rechner irgendwie zu kaufen und so weiter. Und ich glaube, wir waren auch mal auf Schreibreise, wo plötzlich mein Bildschirm schwarz wurde und so Streifen gezogen hat und
total. Und
ich glaube, ich auch
aber,
Schweißausbruch gekriegt habe.
Ja, und durch durch Gesundbeten oder durch Wunderheilung ging es dann noch, oder? Du hast ja, dir dann, also das war daraufhin, hast du dir dann einen neuen anschaffen müssen. Aber ja, stimmt, das weiß ich noch. Oh Gott, das war schrecklich. Ja, das ist einfach ein furchtbarer Moment.
Schrecklich. Und dass der Podcast Futsch ist, das ist ja dann am Ende, ich habe mich gefreut, weil das heißt ja dann, dass wir erstens, dass du dich schämst.
Das war das, worüber du dich am meisten gefreut hast. Okay,
nein.
Alles klar. Ja.
Nein.
Doch.
Nein, aber das heißt ja, dass wir ein paar Tage später einfach nochmal machen und ich freue mich ja immer, wenn ich dich sehen kann. Und,
naja, ich, das ist schön. Ich mich auch und vor allem haben wir wir haben uns ja trotzdem einfach ein Stündchen unterhalten. Ich habe aber oft wirklich, ja, das ist so die Frage, finde ich, es heißt ja dann auch oft, gerade bei so journalistischen Texten, wenn einem dann was abstürzt oder man was verliert, wenn man es dann nochmal schreibt, wird es immer besser, weil es so ein bisschen knapper und du wiegst dein Haupt und schüttelst den Kopf. Nee. Und ich habe damals, also als ich meinen allerersten Computer hatte, da war ich schon Anfang 20 und es war ein Atari, den ich übernommen hatte von einem Freund, der extra dafür ein Schreibprogramm geschrieben hatte, weil er Informatik Student war. Ja, ganz krass. Und dieses Gerät ist halt eigentlich ständig abgestürzt, sodass man im Grunde genommen immer alles sofort ausdrucken musste. Es gab auch extra so eine modifizierte Schreibmaschine, so eine Kugelkopfmaschine, die er da angeschlossen hatte. Und im Zweifelsfall konnte man es dann halt nochmal abtippen. Ja, ich schäme mich hier gerade, es ist einfach,
bitte.
Aber ich habe damals dann gedacht, ich war wahnsinnig beeindruckt, weil vom Fischer Verlag kam da so eine Faksimile-Ausgabe von Kafkas, psychologischem und glaube ich, ja, so Durchbruchtext, Brief an den Vater.
Ja.
Wo er danach begriffen hat, er ist doch Schriftsteller und so, und das umrankt ja so eine, diese Legende oder diese tatsächliche Begebenheit, dass er sich abends hingesetzt hat, um an den Vater zu schreiben und dann am nächsten Morgen irgendwie einen Stoß von 60, 80 Manuskriptseiten hatte und gemerkt hat, er hat in Wahrheit eine Erzählung oder ein Buch geschrieben und er ist Schriftsteller und er hat alles geschrieben, was er dem Vater jemals sagen wollte. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, naja, was wäre eigentlich passiert, wenn ihm dann morgens der Atari abgestürzt wäre, so auf den letzten Zeilen.
Wie oft ist es passiert bei jungen, vielversprechenden jungen Menschen, die danach einfach nie wieder eine Zeile geschrieben haben, weil ihr Opus Magnus mit dem der Durchbruch bevorgestanden hätte, einfach verschwunden ist im Daten-Nirvana. Schrecklich.
Total. Und Kafka hätte Max Brod angerufen am nächsten Tag und hätte ihm davon erzählt. Und Max Brod hätte ganz abgeklärt gesagt, weißt du was, schreibst du einfach nochmal, beim zweiten Mal wird es immer besser.
Mm.
Und er hätte gesagt, geh kacken.
Fuck you, Max Brod, genau. Ja. Ach je, oh Mann. Du, Till hat sich mit den Zähnen, mit der Augenbraue ein Bier geöffnet.
Ein Krombacher 0,0% Grapefruit. Ich weiß nicht, ob man es rein juristisch überhaupt als Bier bezeichnen
kann. Ein Grapefruit-Hopfen-Mischgetränk.
Ich habe mich daran erinnert, erstens ist es 12.30 Uhr.
Ja.
Und zweitens hatte ja Miss Schnuck sich gewünscht, dass wir mal beim Podcasten essen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort gewünscht hier wirklich. Ich habe mir in der Mikrowelle auch ein bisschen Bolognese warm gemacht, vegetarische Bolognese.
Und, okay.
Wenn es dich nicht stört, würde ich die jetzt verzehren.
Nö, mach mal.
Hast du eigentlich Futterneid? Sag mal, du bist ja
total.
Du bist eine kleine Schwester, oder?
Nee, ich bin eine große Schwester. Das merkst du doch, wir spielen doch immer Wortfeud zusammen und ich verliere immer gegen dich und es macht mich rasend. Wäre ich eine kleine Schwester, würde es mich nicht so rasend machen, weil dann wäre ich dran gewöhnt. Aber weil ich die große Schwester bin, macht es mich echt mega fuchsig, wenn ich immer verliere. Du, lass dir schmecken.
Was für eine scheiß Idee.
Ja, ich weiß nicht, Miss Schnuck,
da ist mir auch noch ein bisschen die Chili-Dose ausgerutscht, eben auf den letzten Metern.
Mhm. Du, wir können jetzt erstmal vielleicht den Anruf von Max, der uns jetzt zu diesem Thema inspiriert hat, vorspielen. Und in dieser Zeit kannst du einfach auch noch ein paar Happen Bolognese essen.
Hallo Till, hallo Alena, Maximilian hier. Und zwar hätte ich mal eine Frage an euch, und zwar betreffend, was für Arbeitsmaterialien nutzt ihr eigentlich? Schreibt ihr am Laptop? Nutzt ihr den einfach so? Nutzt ihr einen großen Bildschirm? Oder reicht euch der kleine Bildschirm von dem Laptop? Was für Schreibprogramme nutzt ihr eigentlich? Gibt es da was ganz Bestimmtes oder ist euch das eigentlich relativ egal? Schreibt ihr irgendwie mit dem Stift und Papier erstmal Ideen vor? Also was sind so eure Materialien, was sind eure Werkzeuge, die ihr so benutzt? Das würde mich interessieren. Ansonsten ein ganz wundervoller Podcast, ich höre euch super gerne und auf bald.
Also ich freue mich sehr, dass Max angerufen hat.
Ja, ich mich auch.
Und ich finde es total interessant, wir haben ja schon angefangen, über Computerarbeitsgeräte zu sprechen. Lass uns noch mal kurz an das Thema Notizbücher und so anschließen, was mich ja immer sehr beeindruckt. Also mein Freund Stefan hat es und unsere Freundin Maike hat es ja auch. Und zwar so eine große, Stefan hat immer so, so Kladden oder so A5, A4 fast Notizbücher mit so einem kartonartigen Einband, die er halt fortlaufend benutzt, aber nicht um sich Notizen zu machen, sondern um sozusagen seine Projekte zu begleiten. Schon Notizen, aber die sind halt richtig große Arbeitsgeräte und schreibt dann da außen immer relativ penibel, obwohl er gar nicht so ein penibler Typ ist eigentlich, so rauf, was in diesem Buch, in diesem Notizbuch, was er da alles bearbeitet an Projekten oder Themen. Und Maike hat ja so eine fortlaufende Kladde, in die sie zu dem aktuellen Projekt immer alle Notizen, Schriftwechsel, so Moodboard-artige Sachen und so reinklebt. Das finde ich immer total toll.
Ja, finde ich auch.
Hast du sowas irgendwie?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es jetzt, weil ich mir das vor allem von Maike, aber du hast es ja auch so ein bisschen abgeguckt habe. Ich habe sogar extra einen Sticker drauf geklebt, um das so ein bisschen fancy aussehen zu lassen.
Ja, das ist ganz wichtig, finde ich.
Also ich habe auch immer auf dem Schreibtisch so ein großes Buch liegen, um dann, wenn jemand anruft, um mir da Notizen machen zu können oder so. Aber jetzt so speziell für ein Projekt, das habe ich jetzt zum allerersten Mal gemacht. Und ich muss gestehen, dass da genau das drinsteht, was ich da reingeschrieben habe, als wir das letzte Mal zusammen schreiben waren. Das ist schon eine Weile her. Seitdem bin ich da nicht weitergekommen. Aber die Idee davon finde ich total super. Ich scheitere nur bisschen an der Umsetzung. Ich fände es natürlich auch super, dann hinterher noch so ein Scrapbook zu haben, wo man den Verlauf des eigenen Schaffensprozesses nochmal so nachvollziehen könnte und da immer Sachen einkleben und sich Moodboards machen und so. Aber naja, vielleicht muss ich das nochmal angehen.
Aber wie, das fasziniert mich dann, wie organisierst du dann das Fortlaufende, das zum Beispiel den Roman, an dem du gerade arbeitest, den Nachfolgeroman von Junge Frau, wie organisierst du all das, was da an, also sowohl an dem, woran du gerade arbeitest, dann an dem, was neu dazukommt, während du darüber nachdenkst, Material und so, wie organisierst du das für dich? Alles hier ist dein Bregen, dein Arbeitsgerät?
Es ist alles drin in meinem Brain und auf meinem Rechner. Also ich glaube, ich habe es dann halt wirklich eher, ich lege mir dann halt eine Datei ran und scribbel da was rein. Okay. Aber irgendwie finde ich, hat es echt mehr Sex-Appeal, wenn man sowas noch so analog und händisch in so eine Notizkladde macht. Das ist eigentlich viel schöner. Ich habe mir auch für unsere letzte Schreibreise, habe ich mir extra so ein paar Schreibwaren gekauft, weil ihr immer so fancy Kram habt. Ich habe mir richtig so ein Mäppchen gekauft und gute Stifte.
Ja.
Um es euch ein bisschen gleich zu tun. Und das war schön. Ich freue mich jetzt auch, dass ich die habe. Aber ich benutze auch für uns es schöner. Nicht so oft. Ja. Aber ich benutze es nicht so oft.
Naja, ich habe das ja schon, du hast es eingangs schon erwähnt, also ich bin halt wirklich von dieser, ich habe ja, wie wir glaube ich alle, so eine gewisse Versagensangst und kann dann sagt ja über ein leichtes Aufstoßen hinweg, kann manchmal das einfach auch wirklich überhaupt nicht fassen, dass überhaupt irgendjemand irgendwas von mir lesen will und denkt dann immer, das hört sicherlich irgendwann auf und ich möchte das festhalten. Und eine Sache, an der ich mich festhalte, ist, dass ich, als ich mit ganz viel Kreditkartenschulden aus meinem Auslandssemester in den USA wieder nach Deutschland kam und ganz schnell Geld verdienen musste, auf so einem gelben Restblock, den ich noch aus der Uni hatte, weil es die billigsten Blöcke waren, in den USA, mir so Notizen gemacht habe, wo ich irgendwie finanziell angreifen könnte, weil ich bis dahin nur ein Mann, eine Frau Texte für Brigitte geschrieben hatte und habe da so die ersten Skizzen für Brigitte Texte und für Zeitschriften, bei denen ich mich bewerben könnte, geschrieben. Und irgendwie war das für mich so, das hat dann auch geklappt. Und dann habe ich den erste Glosse für Brigitte darauf mir Notizen gemacht und die ersten Aufträge für sie habe ich darauf notiert. Und seitdem habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwas nicht auf so einem gelben Block begleitend notiere, stürzt es, so wie die Podcast-Aufnahme am Freitag, irgendwie ab und es funktioniert nicht. Und es ist für mich auf eine Art auch, wie immer mit Aberglauben, ja, irgendwie so angstbesetzt und eigentlich total eigentlich irgendwie doof, aber ich halte mich trotzdem dran fest. Sowas hast du gar nicht, oder?
Nee, also ich habe.
Du bist frei.
Ich bin frei. Na, ich bin abergläubisch in anderen Dingen, aber ich bin nicht, nicht was meine Arbeit betrifft. Hast du dann auch so Stifte, die du immer, wo du immer denselben benutzen musst, oder? Oder ist das eher dann nicht aus Aberglauben, sondern aus Interesse an Stiften?
Nee, gar nicht. Also ich hatte eine Zeit lang, hatte ich wirklich so diesen Fimmel, dass ich immer mit Lamy-Kugelschreibern geschrieben habe. A, weil ich die irgendwie total schön fand und B, weil ich dann immer meiner Schwiegermutter und so sagen konnte, wenn es hieß, was wünscht ihr dir zum Geburtstag. Aber die sind in Wahrheit nicht besonders gut. Und dann habe ich dann gedacht, was soll der Scheiß?
Was soll der Scheiß? Aber ich erinnere mich, da haben wir das letzte Mal drüber geredet, auch zum Thema Aberglauben, dass du, also ich meine, es ist sicherlich nicht nur Aberglauben, es ist auch tief empfundene Liebe, dass du schon immer dasselbe Hintergrundbild auf deinem Rechner hast.
Ja, das stimmt. Von Diana, meiner Frau, wie sie als unser Sohn wirklich nur 10 Wochen oder so alt ist, in der Toskana mit dem Rücken zum Betrachter in einer toskanischen Landschaft sitzt und ein Buch liest, weil das uns damals unsere Freunde, ich glaube sogar, ja, es waren so, waren das, ja, es waren Brigitte-Freunde auch tatsächlich, die uns eine Woche in einer in einem Ferienhaus, ich hätte beinahe Finca gesagt, in der Toskana geschenkt haben. Aber es gibt gar keine Finken in der Toskana, oder?
Mm-mm,
Finki.
Nee.
Finci.
Keine, nee. Es gibt nur Casas. Es gibt keine.
Ja, Finkies. Casa, genau. Es war so eine Casa. Und ich weiß auch nicht. Also, das war erstens war das ein sehr schöner Moment. Und zweitens begann da auch so, ja, wie soll ich sagen, da begann irgendwie so unsere, also erstens begann da für mich das Zeitalter der Digitalfotografie, weil unser Sohn, wie gesagt, ein paar Wochen alt war. Und zweitens begann so diese Lebensphase, die du auch kennst, dass man halt plötzlich Eltern und dennoch irgendwie schreibend ist. Dass man sich immer so diese friedlichen Momente so abzwacken musste. Und es war für mich ein friedlicher Moment. Und für Diana ist es auf dem Bild halt auch ein friedlicher Moment. Ist irgendwie schön.
Super. Ich wechsle meine Bilder ständig. Also ich nutze es aber auch echt zum Prokrastinieren. Wenn mir nichts einfällt, dann räume ich meine Desktop-Oberfläche auf und mache ganz viele neue Ordner und suche mir ein neues Hintergrundbild. Meistens sind auch meine Kinder und mein Mann drauf, aber immer anders.
Was hast du gerade drauf?
Gerade sind sie nicht drauf. Gerade ist es eine, weil wir im Sommer in Venedig waren, war es, es ist ein schönes Venedig-Bild. Rialto-Brücke
so,
im Sonnenuntergang.
Mit so venedischen Masken, so einem Lachen und so eine Weinende, also so eine Gaukler-Atmosphäre halt eigentlich. So Commedia dell'arte.
Ja, ich war ja nur, aus Gauklerinteressen überhaupt in Venedig. Das ist so ein Sack, ey. Wirklich. Wenn man dir einen Brocken hinwirft, kriegt man es wirklich jahrelang, kriegt man das vorgeworfen.
Ja, ich will das, also das halt finde ich übertrieben, aber das mit dem Jonglieren aus der letzten Podcast-Folge, das, davon werde ich mich noch eine Weile annähern, ja.
ich weiß. Thema, ey, komm, das war voll schön.
Ja, total, ich auch. Warum sind wir beide wieder Thema Aberglauben, Thema AutorInnen und überhaupt diese ganze Kacke? warum benutzen wir beide Apple-Rechner?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, weil ich mich einfach irgendwann in die Todesumarmung dieses Konzerns begeben habe. Mhm. Und dann kommt man irgendwie nicht mehr raus. Ich finde sie halt irgendwie schön und ich wollte halt irgendwie auch cool sein. Ich wollte nicht in der Zeit, als ich noch in Cafés gesessen und mir meiner selbst nicht so sicher war, wollte ich da nicht mit so einem Dell-Teil sitzen, sondern ich wollte auch, wie all die anderen cool People hier in Berlin, wollte ich mit so einem MacBook da hocken und so ist es dann gekommen. Aber es gibt überhaupt keinen rationalen Grund dafür. Ich schäme mich auch, ist mir peinlich.
Ich glaube, also das geht mir durchaus, also ich glaube, inzwischen wäre es deutlich cooler, ich weiß es auch nicht.
Das ist eigentlich voll die Marktlücke. Eine coole Firma, die irgendwie so eine Coolness hat, aber halt nicht Apple ist.
Und kein Windows-Betriebssystem auf ihren Laptops hat, weil das damit musste ich mich auseinandersetzen, als ich meiner Mutter vor 6, 7, 8 Jahren nochmal versucht habe, die Computerwelt nahe zu bringen und mit ihr mal ab und zu E-Mails zu wechseln oder so und mit ihr in einen Saturn gegangen bin und einen, ich glaube, Asus-Laptop gekauft habe, der völlig amtlich und den ich auch sofort benutzt hätte, das wäre alles kein Problem gewesen, aber ich habe wirklich einen Wutanfall nach dem anderen bekommen, als ich dann meiner armen Mutter versucht habe, Windows 10 zu erklären. Und ich habe es selber auch wirklich, war mir nicht möglich, damit irgendwie umzugehen. Und ich fand es so seltsam alles.
Es ist schon sehr benutzerfeindlich und die Ästhetik ist irgendwie schrecklich. Aber es ist lustig, zum Beispiel mein älterer Sohn Milan, der hat meinen alten Apple-Laptop bekommen, so als ersten Computer. Und ich dachte, das Kind freut sich und er ist halt, er hat sich natürlich schon gefreut, aber er kotzt voll ab, weil alles, was ihn interessiert, kann man damit halt nicht machen. Alle Programme, die er haben möchte, alle Games, die er spielen möchte, funktionieren da irgendwie immer nur so halb und nicht so richtig gut. Und er findet es mega scheiße und will einfach einen normalen Windows-Rechner haben.
Mein Sohn hat auch einen Windows-Rechner, ja. Und hat, also das war auch irgendwie, stand überhaupt nicht zur Debatte. Wo mir auch wieder so richtig dann so ein bisschen vorgeführt wird, wie boomerig eigentlich diese Apple-Produkte sind. Also.
Ja, wieso hast du denn einen?
Bitte was?
Wieso hast du denn einen? Du hast ja zum Beispiel kein iPhone. Ich bin ja in meiner ganzen Bildschirmfamilie bin ich.
Ja, aber ist bei mir ganz genauso Apple. Wie bei dir. Ich bin halt wirklich zu dieser Zeit aufgewachsen, also für mich war total aspirational eines Tages ein Apple, ich weiß gar nicht, wie die damals hießen, MacBook oder da weiß ich nicht mehr genau, zu besitzen und
iBook hießen die doch damals.
Ja, also genau, iBook? Das war so ein, das war für mich wirklich mein absoluter Traum und sobald ich genug Geld, also ich habe wirklich damals auch richtig darauf lange gespart. Es war auch unfassbar teuer und am Ende habe ich dann damit, aber es hat damals, glaube ich, genau das gleiche gekostet wie heute, nur dass damals war das Geld ja noch richtig was wert.
Ja, stimmt natürlich.
Und man konnte vor allem nichts damit machen. Also ich weiß, dass man irgendwie, letztendlich gab es ja keine Internetverbindung, die irgendwas hergegeben hätte. Der erste Bildschirm war noch schwarz-weiß und so. Und ich habe nur Textverarbeitung damit gemacht, also richtig seltsam irgendwie. Aber ich hatte genauso diese Vision, damit zu so einer Art kreativer Klasse zu gehören, die sich damals ja im Grunde genommen auch erst so um dieses Gerät herum geformt hat, nämlich um dieses Versprechen, mit dem Laptop unterwegs zu sein, natürlich von Apple und die ganze Werbung bezog sich auch immer darauf, was man da alles Kreatives so drauf hat und damit irgendwie so dieses kreative, freie Nomadentum und so weiter zu verkörpern.
Dann endlich dein Screenplay schreiben.
Ja, ganz genau. Und ich hatte so das Gefühl, dass halt so diese Windows-Produkte einem das Versprechen gemacht haben, man könnte damit ein erfolgreicher BWLer werden.
Du kannst Excel-Tabellen anlegen ganz damit, aber kein Screenplay writen.
Du kannst Excel-Tabellen machen und auswerten und dann das Ergebnis auf PowerPoint-Präsentationen vorführen. Aber das hat mich halt nicht interessiert und ich bin da auch voll reingetappt und jetzt fehlen mir die kognitiven Fähigkeiten, um da rauszukommen. Und tatsächlich liebe ich auch diesen Gegenstand, den ich besitze, der jetzt 5 oder 6 Jahre alt ist. Und ich habe aber auch zum Beispiel nie einen Drang, du musstest dir ja gerade einen neuen anschaffen. Ich hoffe wirklich jedes Jahr, mein Bildschirm ist zum Beispiel total zerkratzt. Der hat so ganz viele stumpfe Stellen und so, weil ich ihn offenbar falsch geputzt habe. Aber ich hoffe wirklich immer, dass dieses Gerät nicht kaputt geht, weil ich möchte das weiter benutzen. Ich finde es ganz toll, aber ich habe wirklich Angst davor und auch keinen Bock. Und abgesehen davon, dass es ein finanzielles Problem ist, möchte ich mir keinen neuen anschaffen.
Ja, ich finde das auch immer total zweischneidig, weil auf der einen Seite ist es immer toll, wenn die Dinger neu sind und alles ist noch so ganz, funktioniert super schnell und ist noch ein Tacken irgendwie schärfer und unversifter und so weiter. Aber gleichzeitig weiß man halt ganz genau, dass bestimmte Programme dann nicht mehr funktionieren, weil die irgendwie mit dem neuen Betriebssystem nicht konform gehen. Ich kotze total ab, dass mein neues MacBook keine USB-Anschlüsse mehr hat und ich mir für echt arschviel Geld so einen Adapter kaufen muss, der jetzt hier immer dran rumdengelt, um irgendwelche Sachen, also zum Beispiel dieses Mikrofon hier anzuschließen. Und das nervt mich total. Ja. Was soll das? Ich hasse es.
Das ist genau das Problem, finde ich. Also man arrangiert sich dann halt mit dem Gerät, was man hat und mit den Unzulänglichkeiten, die neu sind. Und irgendwann nimmt man die an, auch diese Einschränkungen. Aber mit jedem neuen Gerät, finde ich, stirbt dann wieder ein Teil mehr von einem. Und das davor fürchte ich mich, aber ich muss sagen, ich ehre schon mein Gerät auch sehr und bin, ich habe wirklich viel auf diesem Gerät bisher schon geschrieben und bin da irgendwie total froh drüber, dass aus dieser kleinen Quetschkommode so wahnsinnig viel Text rauskommt.
Ja, nein, ich ehre meinen auch. Es geht auch echt so weit, dass ich.
Deiner ist auch sehr schön.
Der ist auch sehr schön.
Der ist doch so,
ich habe auch
so
zum Beispiel,
Space-Grau,
also das habe ich ja auch.
Wie heißt das?
Ja, der ist genau Gray. Infinity Space Whatever Mausgrau. Aber ich habe mir jetzt zum allerersten Mal Sticker auf meinen Laptop gemacht. Das habe ich auch ganz lange nicht gemacht, weil das irgendwie so ein heiliges Gerät ist und ich den nicht entweihen wollte. Und dann habe ich aber irgendwann, ich mache euch ja immer alles nach, Maike und ihr. Ihr seid einfach so wie, ihr habt eure ja echt zugepflastert mit allen möglichen Werbebotschaften. Und ich habe mir jetzt auch ein Einhorn draufgeklebt und einen pinken Elefanten.
Das liegt aber wirklich, in dem Fall würde ich sagen, eindeutig, was diese ganzen Sachen angeht, daran, dass Maike und ich jeweils Kind haben, die etwas älter sind. Also wir sind dir sozusagen mit deinen Jungs so 2-3 Jahre voraus. Mir wurde halt einfach zu Hause ganz klar kommuniziert, dass man seine Arbeitsgeräte zu bestickern hat. Und da kann ich mich dann auch nicht lange gegen wehren oder so. Und dann geht es halt irgendwie los. Dann stelle ich halt so fest, das ist ganz interessant, weil dadurch verliert das Gerät so ein bisschen von seiner Heiligkeit und merkt dann aber halt erst 3 Monate später, dass ich es in so einen neuen Zustand der Instagram-Heiligkeit irgendwie überführt habe und dass ich auch wieder nur auf irgendwas reingefallen bin.
Nee, ich habe bisher meine Kinder, ich meine, es ist ja sowieso alles, was mir gehört wird, von meinen Kindern befummelt und befingert und bei meinem Rechner, weil es nun wirklich das einzige echte Arbeitsgerät ist, das ich benutze. Es ist alles, was ich zum Arbeiten habe, haben sie echt absolut strikte Verbote und ich kriege die Krise, wenn ich sehe, dass sie da irgendwie dran rumfingern. Deswegen sind die, glaube ich, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mir da irgendwie Sticker-Vorschläge zu machen. Jetzt habe ich selbst gemacht.
Mir fällt gerade auch was ein, stimmt auch nicht ganz, was ich gesagt habe, weil bei uns, und es passt aber eher zu diesem Thema, was mit Arbeitsgeräten verbunden ist, des Individualitätsverlustes, weil Diana hat ein exakt gleich aussehendes Apple MacBook und dann hat sie von ihrem Arbeitgeber noch eins bekommen, auf dem dann irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, da klebte dann wenigstens so eine Kennnummer drauf, aber es war wirklich so, dass ich ein- oder zweimal und Diana auch tatsächlich einmal in die Redaktion gefahren mit meinem Rechner und ich bin auch einmal in mein Büro gefahren mit ihrem Rechner und daraufhin habe ich aber das war schon auch sehr hipsterig, so einen rosafarbenen Streetfood-Aufkleber aus Amsterdam von so einem vietnamesischen Restaurant darauf geklebt, um ihn zu unterscheiden. Und da waren dann alle Tore offen. Ab da hieß es ständig, Papa, kann ich das auf deinen Rechner kleben? Ja. Aber es ist ja genau dieses Problem, finde ich, dass man im Grunde genommen, Ich glaube, dass ich versuche, in so mal so Schreibwaren so eine gewisse völlig illusorische Individualität auszuleben, die ich aber dann zum Beispiel bei den, ja, also man ist halt einfach mit dem Apple-Ding so ein totales Klischee. Und dann sind wir beide ja auch noch so super, super basic, indem wir beide nur auf Word schreiben. Also ja, wirklich weniger originell geht es ja eigentlich überhaupt nicht.
Ja, es tut mir auch ein bisschen leid für Max, der sich jetzt vielleicht erhofft hat, dass wir irgendwie über Scrivener und was gibt's alles noch.
Ja, Max hat ja so ein cooles Ding irgendwie, Ulysses, was
er Ulysses,
da,
genau.
Das wollte ich mir jetzt auch mal angucken, aber ich merke da halt einfach, ich glaube schon, dass auch gerade sowas wie Scrivener oder Papyrus, diese deutsche Autoren-Software, AutorInnen-Software, so darauf beruhen, dass sie einem halt so individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und viel mehr erlauben, so die Art, auch wie man mit einem Text arbeitet, zu individualisieren, also vom Aufbau des Bildschirms her bis hin zu wirklich so der Textarchitektur, dass du den Text halt so aufspalten kannst und so weiter. Und ich muss aber sagen, ja, ich arbeite eigentlich gerne mit Word, es ist für mich wirklich wie ein Blatt in die Schreibmaschine einzuspannen.
Ja, es ist am nächsten dran an der Schreibmaschine und da ich eh immer so total linear von vorne nach hinten durcharbeite, bräuchte ich das auch gar nicht, dieses Sachen hin und her schieben können und so weiter. Und ja.
Ich mag auch das Lineare gerne, ja.
Und ich habe auch zu viel Angst, mich in irgendwas, apropos Sachen stürzen ab und sind dann weg. Ich habe viel zu viel Angst, mich in so ein neues Programm reinzufuchsen, es dann eben doch nicht ganz verstanden zu haben und dann irgendwas zu machen, was dafür sorgt, dass so der Text irgendwie plötzlich verschwindet oder so. Ich habe da leider keine Kapazitäten.
Naja, und um dann am Ende, nachdem man also wahnsinnig barock und oder auch nicht barock oder so total minimalistisch seine Individualität in speziellen Dateiformaten und Textformen ausgelebt hat, das Ganze als Word-Dokument zu zu formatieren, genau, zu konvertieren und an den Verlag zu schicken. Ja, also wir haben vor 2 oder 3 Wochen über Erschöpfung gesprochen. Eigentlich wäre das natürlich auch so eine ganz interessante Phase. Das merke ich aber auch jetzt erst, wo ich aus der Erschöpfung langsam wieder in Abgabestress gerate. Das wäre eine gute Zeit gewesen, um sich mal mit was Neuem zu beschäftigen und zu gucken. Also so spielerisch und nicht unter Druck. Mhm. Aber ich merke, die Zeit ist jetzt auch schon wieder vorbei.
Hast du eigentlich mal einen längeren Text, keine Ahnung, Abschlussarbeit, Uni oder so, oder irgendwas in der Art auf der Schreibmaschine geschrieben?
Ja, ich habe wirklich im Grundstudium noch bestimmt 2 oder 3 Seminararbeiten auf der Schreibmaschine geschrieben und wir haben tatsächlich auf der Journalistenschule in München, wo ich 88, 89, 90 war, direkt nach dem Abi, als ich da reinkam, standen im Unterrichtsraum an jedem Arbeitsplatz stand eine mechanische Reiseschreibmaschine. Und zwar wirklich eine mechanische. Es gab nicht mal Stromanschlüsse. Wir mussten Kohlen von zu Hause mitbringen, damit das Klassenzimmer geheizt werden konnte. Die meisten.
Und den Dozenten immer so eine Seite Speck und ein paar Kartoffeln und sowas.
Ja, die meisten Dozenten waren Kriegsversehrte und
ja, ich lache, aber wahrscheinlich stimmt es.
Ich hoffe nicht, oh Gott. Ist ja schrecklich. So oder so haben sie sich über einen Bohnenkaffee gefreut. ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten wirklich auch Lagen auf dem Tisch. Es hört sich wirklich an, als wäre ich 1948 ausgebildet worden. Auf dem Tisch lagen dann auch so verschiedene Stapel von so grünem, vorformatierten und mit Zeilennummern versehenen Manuskriptpapier der SZ, unter deren Ägide diese Schule ja so ein klein bisschen war und ist. Also zumindest in räumlicher Nähe, so war das damals auch. Und wir haben dann da wirklich gelernt, auf diesen Reiseschreibmaschinen auf Zeile zu schreiben, wo ich dann auch sagen muss.
Das ist auch geil.
Ja, ich kann das auch heute wirklich. Also ich muss niemals bei irgendeinem Text irgendwas kürzen. Ich weiß, wenn ich anfange, weiß ich genau, wie lange der ist am Ende.
Das kann ich auch, aber nicht, weil ich durch diese Schule gegangen wäre. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass ich stelle mir das so wahnsinnig so körperlich vor. Es ist ja auch viel lauter. Es ist so ein körperlicher Akt, dieses Schreibmaschine schreiben und dann Sachen verwerfen und das ganze Blatt rausreißen und zusammenknüllen und wegschmeißen und so. Das geht einem natürlich ein bisschen verloren, wenn man auf seiner leichtgängigen Apple-Tastatur so rumklippert.
Hast du eigentlich irgendwelche körperlichen Symptome, Beschwerden oder so durch die Arbeit mit deinem Arbeitsgerät?
Nee, noch nicht. Ich hatte am Ende von der Arbeit an junge Frau hatte ich einen Tennisarm kurz.
Aber das ist ja wirklich.
Aber das hat sich gegeben.
Okay.
Wieder, weil ich ja jetzt auch nicht so viel gearbeitet habe. Ich glaube, bei dir ist es chronisch, oder? Weil du einfach die ganze Zeit viel zu viel arbeitest.
Ich glaube, dass ich tatsächlich, bei mir war das nach, ich glaube, das erste Mal nach Blutapfel oder so. Und da lag es wirklich auch bei den Krimis daran, dass ich am Ende sehr viel Text in zu kurzer Zeit geschrieben habe und dass ich mich dann danach nicht so richtig gekümmert habe. Also inzwischen ist es besser geworden, ich komme auch ganz gut damit klar, es ist immer noch so ein bisschen da, aber es kann irgendwie so chronisch werden und man muss dann so, also mir helfen echt so bestimmte Gymnastik, ganz einfache Gymnastikübungen und eine Zeit lang, wie du zu deinem Leidwesen erfahren hast, habe ich es auch mit so einer ergonomischen Tastatur versucht, die erstens anders geformt ist, also die so diese richtige Handhaltung imitiert, dass du die Hände ja normalerweise, wenn du sie vor dich legst, auch nicht so direkt gerade, sondern so ein bisschen schräg hast und
Sieht super funky aus.
Es sieht einfach schrecklich aus. Sieht aus, hätte.
Sieht funky aus, sieht hätte, cool aus.
Kolani Rip in Peace irgendwie das in den 90er Jahren entworfen. Das sieht aus wie so. Ich finde, es sieht schrecklich aus. Und es ist halt laut, weil es diesen Widerstand hat, der aber auch wichtig ist, damit irgendwie dein Muskel merkt, dass er wirklich was tut und nicht einfach nur die ganze Zeit diesen Nerv, ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls, es ist echt hart, ja.
Ja, aber da bist du doch, das ist doch.
Es ist wie im Bergwerk. Körperlich. Es ist exakt wie im Bergwerk.
Ja, auf jeden Fall, wenn du darauf schreibst, dann sieht man hört und sieht richtig, dass du arbeitest. Das ist wahnsinnig laut. Du stöhnst auch immer so ein bisschen dabei und man merkt richtig, der Mann schafft. Wohingegen ich ja immer nur einfach dumm auf meinen Bildschirm glotze und dann ab und zu drei Sätze schreibe und das war dann mein Tagwerk. Na, ganz
du lächelst aber fein so vor dich etwa hin und wirfst ab und zu so eine Faust voll Brause-UFOs auf den Tisch.
Genau.
Ja.
Die jongliere.
Oh, das würde ich so wahnsinnig gerne mal sehen. Ich glaube, die sind aber zu leicht.
Ah, die eignen sich nicht. Aber ich kann sie dir vielleicht so in deinen Mund schnicksen mal. Weißt du so. Aber du willst ja immer nicht.
Nee, ich will ja immer nicht, ey. Es stimmt. Ja. Und da mal Google Docs, so kollaboratives Arbeiten, was ja von vielen wahnsinnig geschätzt wird. Kannst du dir das vorstellen? Also du könntest ja zum Beispiel jetzt oder in irgendeiner Phase, wo es nicht so gut läuft bei dir, auch in Google Docs schreiben. Also es ist ja im Grunde genommen von der Schreiberfahrung genauso wie Word. Und könntest mir das Dokument freigeben und ich könnte die sozusagen so ein bisschen über die Schulter gucken und dann ab und zu so an Rand schreiben, weiter so oder oh cool, was passiert als nächstes, ist ein Angebot.
Klingt schön. Nein, das wäre super.
Möchtest du nicht meinen digitalen Atem im Nacken haben?
Den habe ich sowieso die ganze Zeit im Nacken. Den brauche ich nicht digital. Den spüre ich 24/7 bei der Arbeit, ey. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich stelle es mir auf der einen Seite sehr interessant und cool vor und auf der anderen Seite absolut gruselig, dass jemand meinen Schaffensprozess quasi live as it happens nicht nur sieht, sondern auch kommentieren kann. Das stresst mich.
Ja. Ja, ich habe ja dieses Jahr ein paar Mal einen Text für 54 Books geschrieben und da findet die redaktionelle Bearbeitungsphase dann auf Google Docs statt. Und ich muss schon auch sagen, dass mich das ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, weil ich beim ersten Text tatsächlich den dann, da musste es glaube ich relativ schnell gehen und der war dann hochgeladen. Und da konnte ich dann also sehen, wie sich nacheinander Simon Sahner und Johannes Franzen und Berit Glanz eingeloggt haben und habe dann also immer gesehen, dann tauchte irgendwo, taucht dann an so einer, am Textrand halt irgendwie, du siehst genau, dass dann der Cursor in Berits Farbe dann dahin wandert und du siehst, dass sie da gerade irgendwas macht und dass sie da gerade am Rand irgendwas hinschreibt. Und ich habe mir das ungefähr 2 Minuten lang angeguckt und habe dann doch gemerkt, es ist wirklich, ich stelle es mir vor.
Bisschen stressig.
Ja, also Dianas allererster Text, den sie als Wissenschaftsjournalistin für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, handelte von Wachzuständen in der Narkose. Oh Gott. Was, ich lache jetzt so, das ist wirklich eigentlich gar nicht lustig, aber so.
Nee,
das
ist nicht lustig, aber ja,
so. Im übertragenen Sinn habe ich mir das so vorgestellt, weißt du, ich werde so am lebendigen Leibe operiert und guck auch noch zu dabei und ich will eigentlich bewusstlos sein und mir danach die Narbe angucken und sagen können, okay, damit kommen wir jetzt auch noch klar, aber. Und es hat natürlich den Nachteil, also ich habe es durchaus auch schon erlebt, dass Leuten, es gibt ja auch manche Verlage, die mit so einer, nicht Google Docs, aber mit so eigenen Plattformen und so arbeiten, wo man dann auch als Autor reingehen und Änderungen vornehmen und Anweisungen umsetzen kann. Und da ist, glaube ich, manchmal nicht allen Leuten klar gewesen, wer das alles sehen kann. Und da habe ich auch schon Sachen am Rand gesehen, wo man so gedacht hat, ich glaube, wenn diese Person gewusst hätte, dass der Autor diese Anmerkung sieht, dann wäre die vielleicht etwas anders formuliert oder markiert worden. Aber im Grunde genommen muss ich schon sagen, ich bin zu eigenbrötlerisch dafür. Aber eigentlich finde ich so als Vision, findest du nicht so dieses kollaborative Arbeiten an einem Dokument total schön?
Ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht, weil.
Ich versuche dir, glaube ich, was einzureden.
Nee. Ich würde jederzeit kollaborativ mit dir an einem Dokument arbeiten. Machen wir ja im Grunde auch gerade. Aber nee, ich glaube, dann hätte ich mir einen anderen Job gesucht, wenn ich das gerne
ach, interessant,
machen ja. würde. Ja. Irgendwie gruselt mich das. Ich möchte gar nicht so gern, dass Leute den tatsächlichen Schreibprozess so eng mitbekommen. Ich möchte ihnen gerne hinterher das fertige Ding hinlegen und
ja.
Ich glaube, sie möchten nicht in die Wurstfabrik gucken und gucken, wie es gewurstet wurde. Ich glaube, sie möchten hinterher einfach nur die Bratwurst haben und nicht so ganz genau wissen, wie sie zustande gekommen ist.
Also den Gedanken.
Oder?
Ja, du hast total recht, weil ich bin jetzt gerade, was den nächsten Danowski-Roman angeht, in so einer Phase, wo ich das Gefühl, ich weiß, dass ich dem Verlag, dem Rowohlt Verlag, die Wahrheit sage, wenn ich sage, das läuft super, das ist alles auf einem guten Weg. Aber ich habe heute mir nochmal, wie gesagt, Termindruck kommt langsam, habe mir das die 70 Seiten Manuskript oder so, die es jetzt gibt, angeguckt und habe so geplant, wie es in den nächsten 2-3 Monaten weitergeht. Und dann habe ich aber auch gedacht, es stimmt, ich bin auf einem guten Weg, es läuft super. Aber wenn die jetzt diesen Textkorpus sehen könnten, dann würden sie das nicht begreifen, wie ich zu dieser Einschätzung komme. Also es wäre, dieses schlägt sich in keiner Weise nieder in dem, was da jetzt schon steht. Und das möchte ich halt lieber, also da bin ich ganz deiner Meinung, das möchte ich lieber selber beurteilen und nach außen projizieren, ohne dass da jemand reingucken kann, ey.
Ja.
Also wir sind beide wirklich richtig konservativ und auch ein bisschen langweilig, was so Schreibgeräte angeht.
Ich fürchte auch, ja.
Weißt du zum Beispiel Martin Weiser?
Oh, ja, sag mal, erzähl mal.
Martin Weiser hatte ja wie manche AutorInnen irgendwann ein Rückenleiden und konnte dann in den 80er Jahren nur noch im Liegen schreiben eine Zeit lang, auf dem Rücken liegend. Und hat sich
voll glamourös.
Total. Und es war das Problem ist, wenn du im Liegen schreibst, jetzt ob du das schon mal gemacht hast, du kannst halt wirklich mit Füller und Kugelschreiber nicht schreiben. Und Martin Weiser hat sich dann, und das war damals, glaube ich, vor Amazon-Zeiten, heute ist er sicher Prime-Kunde, also hat sich so amerikanische Astronautenkugelschreiber kommen lassen, bei denen nämlich die Innovation darin besteht, dass die Tinte in einer Unterdruckkammer ist, sodass sie halt auch nach oben gedrückt wird, wenn du halt auf dem Rücken schreibst. Und mit diesen amerikanischen Astronauten Kugelschreibern hat er sich im Grunde genommen in die Unsterblichkeit geschrieben. So viel zum
Thema. Und hat dann was, ein fliehendes Pferd auf mit der Hand geschrieben oder was? Ein fliehendes Pferd ist das einzige Martin Walser Buch, das ich je gelesen habe, deswegen sage ich das immer. Mir fällt kein anderes ein.
Ich glaube, du bist damit nicht alleine und ich glaube, es war die übermenschliche Anstrengung, die ein fliehendes Pferd überhaupt erst möglich gemacht hat, die ihn dann in die Horizontale gezwungen hat für einige Jahre.
Okay, also er schreibt alle seine Bücher mit der Hand und die werden dann abgetippt. Martin Mosebach macht das, glaube ich, auch so. Es scheint so ein Generationending zu sein.
Ich finde darin vor allem die passivische Konstruktion, werden dann abgetippt, super.
Naja, das machen sie ja vermutlich nicht selber, die Herren.
Nee, das ist, glaube ich, auch nicht, aber ich würde schon total an der Logistik scheitern. Also ich wüsste überhaupt nicht, wem ich das dann zum Abtippen geben sollen würde und es würde mir unglaublich schwer fallen. Ich glaube, man muss dann auch die Person, die das abtippt, sieht man die dann als Arbeitsgerät oder ist das ein Kollegin?
Gute Frage, keine Ahnung. Das fragt es Martin.
Irgendein Martin.
Bevor es zu spät ist.
Einen von den Martins.
Ja, also, krass, ey. Ja.
Edgar Wallace hat ja ein Krimi-Schriftsteller, der zu meiner Jugend immer noch sehr populär war, obwohl er schon 200 Jahre tot war.
Ja, das habe ich schon mal gehört, den Namen. Danke.
Ich möchte das nicht voraussetzen, weil manchmal tun sich da wirklich so Klippen des Altersunterschiedes auf. Edgar Wallace.
Ich sag dann schon Bescheid.
Danke. Er hat seine Bücher immer diktiert.
Ja, das stimmt, das wollte ich dir auch fragen, ob du schon mal was diktiert hast.
Ich habe noch nie in meinem Leben was diktiert. Du?
Nee, ich auch nicht. Ich finde es total strange.
Also unser Freund Markus, ich glaube, wir dürfen den Nachnamen nicht sagen, weil er unter einem Pseudonym schreibt, hat mir am Freitag erzählt, dass er arbeitet in seinem tatsächlichen Job in einer Verwaltung und hat eine Mitarbeiterin und wenn es ihm irgendwie zu viel wird oder wenn er sich selber erheitern muss, dann fängt er an zu diktieren, so in dem Duktus. Schreiben Sie mal, sehr geehrte Damen und Herren, Komma, Absatz, Bezug nehmend auf Ihr und schält sich dann auch so mit dem Rücken läuft so mit den Rücken verschränkt, mit den Händen hinterm Rücken verschränkt durchs Büro und stellt sich so sinnierend ans Fenster, bis seine Kollegin dann irgendwann gegangen ist und das Büro für sich hat. Aber ich kann mir das wirklich auch, also die Zeit, in der sowas. Mein Vater hat ja auch in einem Büro gearbeitet und hat es bis zu einer Position gebracht, wo er dann Schriftstücke diktieren konnte. Und ich finde,
ja, mein Vater hat auch viel diktiert.
Es ist bizarr irgendwie, oder?
Ich glaube, es ist eine eigene Kulturtechnik. Das muss man, glaube ich, auch tatsächlich auf eine Art können. Also eine Freundin, die Richterin ist und die diktiert auch all ihre Urteile. Ich glaube, auch bei Juristen ist es relativ normal, dass die Schriftstücke in so Diktaphons sprechen und die dann halt irgendwo anders getippt werden. Aber ist glaube ich, schon nochmal eine andere Verdrahtung im Hirn, das zu können. Ich kann das nicht. Ich kann ja nicht mal SMS in mein Handy sprechen. Also ich nutze nicht mal die Diktierfunktion meines Telefons.
Weil dir beim Sprechen dann noch so viele andere Sachen durch den Kopf gehen als beim Schreiben, oder?
Ich hebe mir einfach das Erklimmen dieser technischen Hürde einfach noch ein bisschen auf für später. Ich habe mich einfach noch nie damit beschäftigt und habe es bisher nicht gebraucht. Aber ich bin mit vielen Dingen spät dran. Ich habe auch keine Birkenstocks. Ich weigere mich und irgendwann werde ich mir welche kaufen und werde denken, wieso laufe ich nicht seit 20 Jahren in Birkenstocks rum? Warum habe ich noch keine Birkis? Und so ist es mit der Diktierfunktion auch. Ich weiß, all ihr coolen Leute auf Twitter macht das alles über Diktierfunktion. Meine Tweets und andere Dinge sind noch handgemacht. Ich spreche das noch nicht da rein. Ich habe mich noch nicht damit befasst. Keine Ahnung. Ich brauche eine Weile.
Du hast keine Birkis, du hast keine Blannies. Das fällt ja bei den Schreibreisen auch immer sehr auf, dass Maike und ich
genau. Was sind Blannies?
Blundstones.
Ah ja, gut, aber das ist euer Hamburg-Ding. Das ist irgendwie so eine komische Hamburg-Otten-Firma, wo alle mit denselben Botten rumlaufen. Nee, da steige ich auch nicht ein. Aber Birkis sind ja irgendwie so Standard. Das hat ja irgendwie jeder. Aber bring's einfach nicht über mich. Ich habe keine.
Na, ist ja bald
Weihnachten. Ich bin noch nicht
so weit. Ist ja bald Weihnachten. Ist ja bald Weihnachten.
Okay. Ah, habe ich gut platziert, ne? Ja. Nicht schlecht.
Apropos Weihnachten. Eigentlich noch schöner als Weihnachten war ja, dass wir einen Anruf auf der Mailbox bekommen haben.
Oh ja.
Von, es ist nicht
unsere. Wir spielen es einfach vor.
Es ist nicht unsere Freundin, aber ich muss sagen, wenn ich mir von irgendjemandem wünschen würde, dass sie meine Freundin ist und ich aber auch gleichzeitig schreckliche Angst davor hätte, dann ist es, glaube ich, sie.
Ja. Carmen hat angerufen. Wir alle kennen eine Carmen. Jeder hat eine Carmen in seinem Leben. Die schrecklich ist, aber dann irgendwie auch wieder zu lieb, um sie wirklich aus dem eigenen Leben zu verbannen.
Und die läuft jetzt hier, die Carmen, ja?
Ja.
Okay.
Ja, hallo, hier ist die Carmen. Hallo Alena, hallo Till. Ich habe heute mal eine ganz andere Frage und zwar würde mich total interessieren, ob ihr euch eigentlich auch damit beschäftigt, dass eure Bücher nachhaltig produziert werden. Ja, das würde mich einfach wirklich mal wahnsinnig interessieren. Und ich fände es total schön, wenn ihr die Frage in eurem Podcast beantwortet. Und wenn ich dann noch eine Tasse kriegen würde, ja, dann wäre ich ganz, ganz froh. Okay, ihr beide. Tschüssi.
Ach, Carmen. Ich glaube, man muss es an der Stelle sagen, weil das ja nicht jeder weiß. Carmen ist eine Kunstfigur unserer Freundin, unserer Twitter-Freundin Buchi.
Händel G. Schnubbel.
Ja, die ein bewegtes Leben im Prenzlauer Berg hat und einiges zu sagen hat, das kann man sich da anhören. Aber ja, berechtigte Frage, Carmen. Till, was hast du zu sagen zur Nachhaltigkeit deiner Bücher? In welchem Feenwald wachsen die Bäume, aus denen dann Noski gedruckt wird?
Das mit dem Feenwald, an dem die Einhörner ihre Hörner wo die Einhörner ihre Hörner an den Rinden ich weiß auch nicht, was für Zauberstoffen reiben, war doch eigentlich dein Ding.
Ja, aber ich schenke ihn dir,
den Feenwald. Meine Bücher werden dahingehend nachhaltig produziert, indem alles, was drin steht, komplett recycelt und wieder aufbereitet und aus. Das stammt alles direkt vom Recyclinghof und aus der Zweitverwertung des großen Kulturkreislaufes und danach, wenn jemand einmal ein Buch von mir hat, wird sie es bis an ihr Lebensende pfleglich behandeln. Und darum stellt sich die Frage für mich ehrlich gesagt nicht.
Ich finde auch, meine Bücher kann man sehr gut upcyclen oder so.
Oh, das ist auch eine gute Idee, stimmt, ja.
Kann die miteinander verleimen und aufeinander stapeln und dann einfach eine Kerze draufstellen oder einen kleinen Nachttisch draus basteln. Oder sie an Ponys verfüttern oder keine Ahnung, nee, macht es nicht. Bitte keine Ponys mit alten Büchern füttern.
Das erinnert böse. Mich ehrlich gesagt daran, dass ein Freund und Kollege von mir, den ich mal gefragt habe, der war ist Journalist und hat ein relativ erfolgreiches, ich mag jetzt irgendwie nicht sagen, wer es ist, weil es so die Story ist so lustig oder auch unkomisch. Er muss wohl dabei gewesen sein. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, ob er denn irgendwie mit seinem Buch auch was verdient hätte. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, er hätte damit schon im Anbau das Dach decken können. Und in meiner grenzenlosen Naivität dachte ich, so self-deprecating-mäßig, er hätte halt mit den ganzen Remittenten, die er zurückbekommen hätte vom Verlag, tatsächlich sein Dach isoliert. Und als ich dann zu Besuch war, wollte ich mir das angucken. Dann wurde mir klar, dass er meinte, dass er wirklich irgendwie 50.000 Mark damit verdient hat. Und ich dachte halt, er hätte gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr die Dinger nicht loswerdet, bringt mir die, ich isoliere das Dach, aber leider nicht. Ey.
Ja, weißt du, wir haben doch mal von so einem Höhlensystem geredet, das wir anlegen wollten. Ja, und da könnte es dann auch so einen Trauerraum geben, den wir einfach auskleiden mit den remittierten Büchern.
Ich finde es auch bemerkenswert. Also ich will mich
wirklich dem Verlag irgendwann abnehmen.
Total. die Idee, diese Bücher zu verleimen und sich daraus entweder eine Höhle auszukleiden oder ein Häuslein im Wald zu bauen, finde ich total schön.
Oder es gibt auch immer so auf Insta und so gibt es auch manchmal so, wo dann irgendwelche Buntstifte verleimt werden und dann werden da irgendwelche Vasen draus gedrechselt und so. Man könnte bestimmt, wir könnten eine völlig neue Karriere machen, wenn wir einfach uns mit aus unseren Bücherresten irgendwelche Vasen klöppeln könnten und den Prozess online stellen.
Ich möchte an der Stelle nochmal zum Abschluss was an ganz anderes sagen und ich möchte wirklich mich überhaupt nicht mit Carmen in irgendeiner Art und Weise überwerfen oder auf ihre schlechte Seite kommen, aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir ist es schon aufgefallen, dass Carmen sich dafür interessiert, ob unsere Bücher nachhaltig produziert sind, aber ob die Tasse, die sie so gerne hätte, nachhaltig produziert ist, das interessiert sie nicht, da ist es dann wieder egal. Mhm.
Ja, denk mal drüber nach, Carmen. Ja. Du kriegst eine und dann kannst du da.
Aber ich würde nicht draus trinken.
Schönen Kakao. Mal drüber nachdenken, wo deine Prioritäten sind. Ne?
Ist nur so ein Denkanstoß. Ist ein Angebot.
Nur so ein Denkanstoß. Und dann hat auch noch, damit es nicht hinten überfällt, hinten rüberfällt, hinten runterfällt, fällt, Antonia angerufen und uns nach unseren Ansprüchen gefragt.
Ja.
Wie wir mit Ansprüchen umgehen, die wir an uns selber haben.
Ein super Thema. Antonia Racki hat angerufen, hat danach gefragt, wie wir denen gerecht werden, wie wir darunter leiden, woher die kommen. Unsere Ansprüche, das werden wir auch besprechen.
Genau, super Thema. Vielen Dank.
Ja, wir danken euch. Wir haben letztes Mal schon 5 oder 6 andere Themen vorgespielt und vorgeschlagen bekommen. Ich habe mir darum erlaubt, die Mailbox zwischenzeitlich mit einer vorübergehenden Ansage zu besprechen, dahingehend, dass wir sie im nächsten Jahr, im Januar wieder freischalten.
So ist es. Aber danke euch allen. Ja. Und das war es, war?
War schön. Ich kann sein, dass die Aufnahme nicht geklappt hat.
Das werden wir jetzt gleich rausfinden.
Ich gucke jetzt mal.
Oh Mann, ey, krass.
Drück mir mal die Daumen. Schön, dich zu sehen. Mach's
dich
gut.
Auch. Tschüss, Till.
Tschüssi.